am roten Mikrofon.
Mit Matthias und Viola von den Jusosmen Lübbecke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge am roten Mikrofon. Es ist eine sehr besondere Folge heute in vielerlei Hinsicht. Ich bin Viola.
Ich bin Matthias.
Genau, und wir haben heute... Ich wollte gerade sagen, wir haben heute einen Gast. Okay. Wir haben heute einen Gast dabei, und zwar ist das Jonas aus Paderborn. Und ich würde sagen, Jonas kann sich einfach mal direkt vorstellen.
Ja, genau. Vielen Dank erstmal, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin Jonas, 23 Jahre alt, bin der UBKV-Vorsitzende in Paderborn und kandidiere für den Landesvorstand und wurde auf der letzten Regionalkonferenz, ich glaube, über die habt ihr auch kurz mal in dem Podcast hier gesprochen, auch von den OWL-Users nominiert. Außer Politik studiere ich Jura in Bielefeld tatsächlich, weil man das in Paderborn nicht studieren kann. Irgendwelche Nachteile muss die Stadt ja auch haben. Genau.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und du kannst ja dich auch gerne nochmal so ein bisschen vorstellen, so deine Themen und so, was du so erreichen möchtest, sage ich mal. Mhm. Und was so, wofür du brennst, sozusagen.
Ja, ich würde sagen, ich habe so zwei Themen, die mich eigentlich fast immer beschäftigt haben, während ich auch Politik gemacht habe. Das ist zum einen Innenpolitik und zum anderen Antifaschismus. Und ich glaube, in der Innenpolitik ist es wichtig, dass da sind wir als NRW-Jusos aus meiner Sicht schon einen Schritt weitergekommen in den letzten Jahren. Das war lange so ein Thema, was in der gesamten Sozialdemokratie sehr stiefmütterlich behandelt wurde, wo gesagt wurde, da kann irgendwie nur die CDU was mitgewinnen, wir gewinnen mit dem Thema nichts, und wo es auch so ein bisschen an eigenen Konzepten und Ideen gefehlt hat. Und ich glaube, das ist schon was, was die NRW-Jusos in den letzten Jahren besser gemacht haben. Es gibt ja jetzt auch einen größeren Antrag zur Innenpolitik aus dem aktuellen Landesvorstand für die nächste Landeskonferenz. Aber der bringt uns natürlich nicht so viel, wenn der nur bei den NRW-Jusos bleibt. Und ich glaube, dass es für den nächsten Landesvorstand schon eine Aufgabe ist, das, was man sich jetzt irgendwie in den letzten Jahren bei den Jusos zur Innenpolitik überlegt hat, in die Partei reinzutragen, gerade im Blick auf die nächste Landtagswahl. Und da muss man, glaube ich, sagen, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber da brenne ich auf jeden Fall für, da die NRW-SPD mit zu überzeugen im nächsten Landesvorstand. Und im Bereich Antifaschismus haben wir, glaube ich, auch viele Sachen auf den Weg gebracht. Gerade, es gibt ja so Antifa-Beauftragte, könnt ihr ja gleich mal sagen, ob ihr auch, also es ist ja freiwillig, meine ich, ob UBKV Antifa-Beauftragte haben oder nicht, aber auf jeden Fall gibt es zumindest die Möglichkeit, dass ich dann auch in ganz NRW die Leute, die in den einzelnen UBKVs für Antifa-Arbeit zuständig sind, vernetzen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Aber ich glaube, wir müssen auch noch schauen, dass wir zum einen diese Vernetzung nochmal ein bisschen in die Richtung ausbauen, dass es vielleicht nicht nur in Präsenz ist. Also es gibt, glaube ich, so eine Telegram-Gruppe oder so, aber es ist auf jeden Fall auch sehr auf Präsenz ausgelegt. Und das ist ja zum Beispiel für uns OPLer immer ein Problem, wenn alles darauf ausgelegt ist, dass man sich irgendwie immer in Düsseldorf trifft, alle drei Monate. Und man muss, glaube ich, auch ein bisschen davon wegkommen, dass es als Jusos nur die Aufgabe wäre, sich quasi in Bündnissen oder so zu beteiligen. Wir merken ja ganz stark, dass unsere Mutterpartei den Rechtsruck vorantreibt, mit dem, was in den letzten Wochen verabschiedet wurde, also Grenzkontrollen und ähnliches, aber ja auch schon davor. Also GEAS ist einer der rechtesten Asylreformen oder die rechteste Asylreform, die es in der Nachkriegszeit gab. Und das, auch das ist unter dem SPD-Kanzler passiert. Es gab dieses Scholz-Interview, wir müssen ein großes Ziel abschieben. Also wir können uns, glaube ich, nicht mehr hinstellen und sagen, Antifa-Arbeit bedeutet für Jusos, wir gehen in die Bündnis gegen rechts, in den Infoland, ins autonome Zentrum vor Ort, gehen irgendwie auf die Demos mit und dann ist auch gut, sondern wir müssen uns, glaube ich, schon noch intensiver damit auseinandersetzen, was heißt eigentlich Antifaschismus im Kontext der SPD und im Gegenspiel zwischen SPD und Jusos. Ja, und das ist auf jeden Fall auch was, was mich sehr interessiert, wo wir, glaube ich, im Verband in den nächsten Monaten in die Diskussion gehen werden. Es gibt ja jetzt zum Beispiel die Initiative aus Dresden, diesen offenen Brief an die Parteifunktionären, in dem ja zum Beispiel auch mit dem Wahlkampfboykott gedroht wird, was ja schon ein relativ drastischer Schritt ist. und wo die Frage ist, ob das was ist, was UBKVs auch alleine leisten können oder ob es nicht gerade da auch die Gremien des Landesvorstandes, des Bundesvorstandes braucht, um das auf breitere Schultern zu stellen. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die man im Bereich Antifaschismus sich überlegen muss in den nächsten Monaten und die ich mir irgendwie mit überlegen will, wo ich den Prozess gerne mitgestalten würde. Genau.
Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr interessant. Ich finde auch gerade die letzten Punkte, die du gesagt hast, zum Thema Antifa total spannend, weil das auch so ein Punkt ist. Genau, ich habe auch diese Petition oder diesen offenen Brief von den Jusos Dresden mit unterschrieben. Und ich hatte jetzt eine Anfrage von der Presse und da kam ein Artikel, wie die Jusos mit Lübbecke und die Grüne Jugend das so finden, eigentlich vor Ort, ein Statement. Und da diese Kommentare unter dem Online-Artikel wirklich wild. Also man merkt, dass halt wirklich in der SPD, in der Gesellschaft, überall, wo man sich irgendwie gegen rechts und gegen diese Asylpolitik, die im Moment so gefahren wird, äußert, kommen wilde Kommentare. Es gibt einfach einen Rechtsruck in der ganzen Gesellschaft, habe ich das Gefühl, oder wird auch so gesehen, sage ich mal. Und das ist halt echt krass. Da muss man irgendwie einen Weg finden, dagegen zu halten, aber andererseits ist man ja auch Teil der Partei, also das ist so, finde ich, so ein ganz schwieriger Grat zwischen, man macht sich irgendwie mit schuldig, weil man ist irgendwie Teil der Partei, aber man möchte es auch irgendwie von innen verändern, die Partei. Ja, weiß ich nicht, finde ich sehr schwierig, so damit umzugehen.
Ja, oh ja, oder sonst sagst du gerne.
Ja, ich denke nämlich gerade über den Aspekt des Rechtsrucks nach. Darüber haben wir im Podcast schon echt häufig gesprochen. Das ist irgendwie so das Thema unseres Jahres wahrscheinlich. Aber wenn man sich wirklich mal so, also anschaut die Diskursverschiebung, ne? Und wir reden ja die ganze Zeit, also wenn man die Tagesschau aufmacht oder so, wird ja nicht mehr von Flüchtlingen gesprochen, sondern von irregulärer Migration. Und wenn man eigentlich mal zurückgeht zu 2014, da war das in der ganz anderen Anfangsphase auch nicht lange, aber eigentlich Flüchtlinge. Und dann hat man erst irgendwann, haben es die Rechten geschafft, das auf Asylanten umzumünzen. Das heißt, es war eine Abstraktion. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir sagen, dass das Flüchten an sich ja kriminell ist. Das ist ja das, was es aussagt, irreguläre Migration. Aber auch nur, um das nochmal ganz klar festzustellen, das ist ja nicht der Fall. Also die Menschen kommen über die Grenze, stellen einen Asylantrag. Das ist wunderbar legal, daran ist nichts irregulär. Das ist Menschenrecht, das ist auch im Grund unserer Verfassung und so weiter. Aber das ist wirklich ganz erschreckend, wie schnell das ging. Also diese Diskursverschiebung, ich finde, oder so wie ich es jetzt wahrnehme aktuell, ist diese Diskursverschiebung eine Tatsache von einem Jahr, wenn überhaupt. Also, aber auch wirklich in alle Gesellschaftsschichten. Also auch ganz klar linke Leute aus meinem Umfeld, die haben das wirklich so mitgenommen. Die reden nicht von Flüchtlingen mehr, sondern von irregulärer Migration. Und da haben wir letztendlich wir als politische Linke einen Kampf verloren. Und das ist einfach nur ganz, ganz, das tut ganz doll weh, das mitzusehen.
Ja, auf jeden Fall. Also auch super gut, dass es nochmal anspricht. Es gibt irgendwie vor einem halben Jahr oder so hat Lage der Nation, der Podcast, hat mal länger über den Begriff irreguläre Migration gesprochen und warum das halt auch einfach juristisch Blödsinn ist, oder das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ja erstmal zu fliehen und einen Antrag auf Schutz zu stellen etwas ist, was gerade nicht irregulär ist, und allein, dass dieser Begriff übernommen wurde, aber auch, und ich finde, das ist eigentlich, also ich glaube, das zeigt, an welchen Problemen gerade die SPD auch steht, weil wohin sich der Diskurs ja verschoben hat, ist ja, dass sich auf einmal alle einig sind, wir haben da überhaupt ein Problem und nicht nur ein Problem, sondern das ist unser erstes Problem. Und das ist ja was, was sich also überhaupt auch nicht in den Zahlen widerspiegelt. Also wir haben ja eine Senkung an Asylanträgen zum Beispiel im Jahr. Und selbst wenn dem nicht so wäre, wäre das nicht das Problem. Aber es gibt keinen objektiven Grund dafür, dass die SPD jetzt sagt, das Problem, was wir angehen müssen, ist irgendwie das Asylsystem oder Grenzschließungen, wir müssen uns irgendwie mit dem Thema Migration mehr befassen. Und der einzige Grund, warum das passiert, ist ja, weil die SPD keine, also es nicht geschafft hat, eigene Narrative zu setzen, gerade seitdem sie wieder Kanzlerpartei sind, sondern die Leute nehmen die AfD-Narrative erstmal auf, tragen die in den gesellschaftlichen Diskurs und die Reaktion der SPD ist halt besonders in den letzten Monaten nicht dem einen anderen sinnvolleren Diskurs entgegenzustellen, sondern sich diesen Diskurs halt anzuschließen. Und das kann die SPD halt auch nicht gewinnen. Also du hast gerade gesagt, es ist ein Diskurs, den wir verloren haben. Und ich glaube, es liegt aber ganz stark auch daran, dass wir den Diskurs zu Bedingungen von rechts angenommen haben und einfach Dinge, die nicht richtig sind von rechts, auch als unsere Narrative aufgenommen haben, um dann vielleicht zu in Details an den Lösungen zu kommen. Aber der Gewinn für rechts ist ja schon, wenn Olaf Scholz, Nancy Faeser, wer auch immer da steht und sagt, unser größtes Problem ist irreguläre Migration. Also schon egal, was danach als Vorschlag kommt, schon in diesem Moment ist es ein riesiger Gewinn für die AfD und andere rechtsextreme Kräfte, dass sich der gesellschaftliche Diskurs und auch die SPD überhaupt dahin hat bewegen lassen. Also ich glaube, das muss man, oder das ist das, was mir auf jeden Fall sehr stark aufgefallen ist.
Ja.
Ja, und was ich daran so, sorry.
Nee, bitte. Ist ein leichter
Punkt. Was ich daran so krass finde, ist, dass es innerhalb von irgendwie jetzt nicht, also einem halben Jahr oder so nach diesen großen Demos und diesen Demowellen irgendwie sich so geändert hat. Also irgendwie standen wir alle im März und Februar noch auf der Straße und haben gegen etwas, also natürlich noch krasse Rhetorik, aber Rhetorik, die auf jeden Fall in die Richtung geht, demonstriert. Und jetzt ist es irgendwie so im alltäglichen, in der alltäglichen politischen Diskussion angekommen. Und da frage ich mich irgendwie, was haben wir verpasst so? Wo haben wir irgendwie den Moment verpasst, um uns dagegen zu stellen oder so?
Ui, das ist natürlich jetzt eine heftige Frage.
Kleiner Downer.
Ja, das Problem ist ja, das kann man da jetzt so ein Event überhaupt rauskristallisieren oder so einen Zeitpunkt, weil ich finde, das ist schon... Ja, bitte.
Also ich glaube, man muss glaube ich aus meiner Sicht zwei Dinge dazu sagen. Man muss schon sagen, und das war so ein bisschen was ich ja in dem Anfangsblock schon angesprochen hatte, also auch diese Demonstrationen sind während des Rechts passiert. Also das war nach GEAS, also oder GEAS war da kurz vor der Abstimmung und das war nach Olaf Scholz Interview. Ich weiß noch, wir waren in Bielefeld auf der Demo und da hat sich ein Bündnis links des Parteienspektrums hat sich hinter die SPD-Demo gestellt und hatte dieses, wir müssen ein großes Ziel abschieben, auf so ein großes Banner geschrieben. Also.
Stimmt, ja.
Das war schon, also ich glaube, diese Potsdam-Konferenz, da sieht man, wo noch so Linien in der Gesellschaft laufen. Und man sieht aber, dass es halt, also, dass es auch viel Stilkritik ist. Also, das, was da in Potsdam besprochen wurde, hat nochmal eine andere Dimension, weil es da um Staatsbürgerschaft ging und Staatsbürgerschaft hat niemand im demokratischen Spektrum angegriffen. Aber die grundsätzliche Idee, jetzt hier möglichst viele Leute haben zu wollen, das hat die CDU deutlich ausgesprochen. Die SPD spricht es mittlerweile aus. Sie treffen sich dafür halt nicht in Geheimkonferenzen, sondern die einen halt im Konrad-Adenauer-Haus und die anderen in der Kabinettssitzung. Also man sieht irgendwo, wo da noch Linien verlaufen sind. Und das andere ist, ich glaube, da darf man dann auch nicht drum herum sprechen, was es natürlich gab und was das ja jetzt extrem beschleunigt hat, war halt der Anschlag in Solingen. Und du musst, es ist eine extrem herausfordernde Situation, wenn so etwas passiert, also solche Terroranschläge einfach passieren, weil es eine gesamte Bevölkerung auch eine riesige Unsicherheit gibt. Du musst eine Reaktion darauf liefern, auf diese Unsicherheit. Und es ist da extrem schwer, nicht in einen populistischen Weg zu verfallen. Und das ist, glaube ich, der Moment, den gerade die SPD, beziehungsweise die SPD-Bundestagsfraktion im Besonderen, halt nicht bekommen hat. Es ist kein Weg gefunden worden, die Lage zu befrieden, ohne in Populismus zu verfallen. Aber das war ja auf jeden Fall nochmal, also weil es ja auch so um Ereignisse ging und so, das war ja auf jeden Fall ein Ereignis, was als Brandbeschleuniger für den Effekt, den wir auch vorher schon gesehen haben, auf jeden Fall gewirkt hat.
Also da fällt mir auch ein, wir hatten ja zum Beispiel Anfang des Sommers auch in Bad Oeynhausen eine Tat, wo ein junger Mann getötet wurde, die dann auch sehr, sehr schnell von Rechten und von der AfD und so aufgebauscht und ja, instrumentalisiert wurde, wo dann eben auch Leute wie Weidel und so sich dazu auf Twitter und so geäußert haben. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die dann halt vollkommen aus dem Kontext gerissen werden und dann natürlich auf Social Media irgendwie für die Rechten gut funktionieren. Und ja.
Ja, auf jeden Fall. Und also in Paderborn gab es ja einen ähnlichen Vorfall, wo auch jemand erstochen wurde und die AfD dann auch so eine Mahnwache abgehalten hat und so weiter und so fort. Aber weil es ja hier bis jetzt ist es ja eine kleine, ist ja wenig Positives erzählt worden in der Folge. Aber das war zum Beispiel ein Moment, wo ich schon gedacht habe, dass es halt wichtig ist, dass es Jusos gibt, dass es stabile Leute in der SPD gibt, weil es durchaus sicherlich auch Regungen in der SPD Paderborn gegeben hätte, den Vorfall in irgendeiner Form hochzukochen und da auf einmal auch nochmal zu schreiben, jetzt muss hier aber alles wie überwacht werden, 100 Polizisten auf die Straße und generell müsste man nochmal über Migration sprechen, nicht im großen Stil, aber es wäre sicherlich Potenzial auch dafür, auch in der SPD da gewesen, so ehrlich muss man doch sein. Und das passiert halt nicht, weil Jusos mit am Tisch sitzen, weil Jusos mitentscheiden, wie wird auf sowas reagiert. Was steht in der Presseerklärung am Ende drin? Und ich glaube, als selbst auch als Juso-Landesvorstand und auch als UWKV-Vorsitzender in irgendeinem Juso-Kreisverband oder Unterbezirk, der Einfluss auf die Bundestagsfraktion, der Einfluss darauf, was Olaf Scholz tut, auf die Bundespolitik im Allgemeinen, der ist recht gering. Aber ich glaube, man hat immer einen hohen Wirkungsgrad darin, was macht die Basis eigentlich daraus und wie reagiert die Basis darauf. Und da glaube ich schon, dass Jusos weiterhin eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, dass dieser Rechtsruck in der SPD ein Rechtsruck mehr in der Spitze als in der Basis ist und bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Erlebnis, was ich jetzt auch im Sommer hatte, auf einer Stadtverbandskonferenz, wo dann eben auch große Reden geschwungen wurden und das Problem Migration natürlich auch aufgegriffen wurde, das Problem, vor dem wir jetzt stehen, vor der Kommunalwahl. Und da dachte ich mir dann auch so, okay, wo sitze ich jetzt hier eigentlich? Also was ist das denn jetzt für ein populistisches Zeug irgendwie, was hier geredet wird? Und das, finde ich, merkt man halt auch schon echt. Also, wir sind ja immer noch eine sehr weiße, männliche Partei, gerade so in den SPD-Gremien und so. Und da wird halt sowas einfach noch mehr irgendwie toleriert, habe ich das Gefühl. Hallo, seid ihr noch da?
Ja. Ja, ich habe hier zu dem Spiel, weil ich da so viel.
ja, dann können wir, glaube ich, mal zum nächsten Thema weitergehen. Beziehungsweise ich würde sagen, das schließt ja eigentlich mehr oder weniger schon direkt daran an, und zwar das Thema Brandenburg. Transparenz halber, ich denke, die Folge kommt auf jeden Fall nach der Wahl in Brandenburg raus. Also, liebe HörerInnen, ihr werdet jetzt mehr wissen als wir. aber wir waren ja in Brandenburg, Jonas, zur Wahlkampfhilfe. Und da können wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil gerade so Thema rechte Narrative, Migration, hat da, finde ich, auch eine große Rolle gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Aber insgesamt fand ich diese Wahlkampfunterstützung in Brandenburg, also war schon eine Erfahrung, die ich ganz gerne gemacht habe. Es war generell sehr, sehr gut organisiert. Liebe Grüße an Annemarie an der Stelle. Die hatte tatsächlich eine Wahlkampfwohnung. Also das ist ja so ein Konzept, das ist ja aus NRW jetzt nicht so bekannt. Aber weil natürlich, also Brandenburg ja wirklich sehr zersiedelt und viel Fläche und so. Hatte sie dann eine eigene Wohnung für den Wahlkampf und in der waren wir dann untergebracht. Das war zum einen sehr schön. Die Gegend war auch wirklich sehr schön, war so eine Seengegend, hat man viel gesehen und ja, was du schon meintest, es war, also man konnte es sich natürlich nochmal näher anschauen. Gerade diesen Effekt, der ja schon lange irgendwie auch in der Politikwissenschaft, ohne dass ich mir da anlassen würde, das jetzt 100% durchdrungen zu haben, aber dieser Effekt, der ja schon sehr lange bekannt ist, dass Migration oft auch dort als riesiges Problem wahrgenommen wird, wo am wenigsten Migration passiert. Also Brandenburg insgesamt hat, glaube ich, einen Migrationsanteil von 7,5% oder sowas. Und der Wahlkreis, in dem wir da waren, wir sind ja Flyern gegangen, zumindest über die Klingelschilder hätte ich da jetzt auch keinen höheren Prozentsatz ausgemacht. Und trotzdem die Bürgerinnen-Dialoge, die man da geführt hat, während man da durch die Straßen gegangen ist und seine Flyer eingeworfen hat, waren immer davon geprägt, dass jetzt hier alles den Bach runterginge und das auch wegen Migration. Ja, also das war schon sehr, sehr spannend, sich das nochmal anzuschauen. Gerade weil, also ich erinnere mich eindrücklich, dass wir so ein älteres Pärchen getroffen haben, was sich da auch sehr echauffiert hat, dem es aber jetzt erstmal dem Augenschein nach auch sehr gut ging. Also die hatten da ihren Eigenbesitz in der brandenburgischen Provinz, sind da im Jack Wolfskin-Partner-Outfit irgendwie an einem Dienstagnachmittag spazieren gegangen, wo ich mich da frage, also wie das mit der eigenen Lebensrealität übereinstimmt, was uns dann da über irgendwie das Leben in Deutschland erzählt wurde.
Ja, vor allen Dingen, also die Leute hatten ihre Haustüren offen, keiner hat da irgendwas abgeschlossen, die Leute sind da ganz entspannt am See rumgelaufen und erzählen einem dann was von den kriminellen Ausländern sozusagen. Da fragt man sich irgendwie, woher haben die das? Also du siehst keine Menschen mit Migrationshintergrund auf der Straße. Du siehst, wie gesagt, die älteren Leute da, die dann teilweise halt auch aus Berlin gependelt kommen oder, also nicht die älteren Leute, aber viele Leute, die eben auch mit Berliner Kennzeichen da unterwegs sind, die quasi so ihre Ferien oder Wochenenden da verbringen und ja, man fragt sich wirklich, was ist deren Problem irgendwie?
Nur um das zu verstehen, also ihr wart jetzt schon so in Brandenburg auf dem Land. Also schon in so einer AfD-Hochburg? Oder jetzt irgendwie Speckgürtel Berlin?
Also wir waren auf dem Land. Es war aber, glaube ich, also es war keine AfD-Hochburg. Also die SPD hat da auf jeden Fall auch ab und zu mal den Wahlkreis geholt und so. Und bei der Europawahl, also wurde schon viel AfD gewählt, aber es war jetzt nicht so, dass es gibt ja auch so Bezirke, aber auch ja eher so zwischen Thüringen und Sachsen und so, wo wirklich irgendwie über die Hälfte der Leute auf einmal AfD wählt. Das war es auf jeden Fall nicht. Genau, aber es war weit weg von, oder relativ weit weg von Berlin und echtes brandenburgerisches Land.
Okay, und was würdet ihr jetzt ganz klar sagen, was der Grund für den Rechtsruck jetzt in spezifisch Brandenburg ist?
Also ja. Ich glaube, wenn ich das wüsste, dann würde ich vielleicht noch mal ein paar Bücher publizieren, bevor ich den Vorstand wähle. Also im Detail. Ich glaube, was man natürlich sehen kann, ist, es gibt da null Infrastruktur. Also da sind erstmal nur Häuser, also da wohnen erstmal nur Menschen. Irgendwie, als wir da angekommen sind, wurde gesagt, ja, hier, ich habe euch Drogerieprodukte eingekauft, weil der nächste Drogeriemarkt ist irgendwie 40 Kilometer weit weg. Es gab keinerlei ich habe keinen Industriebetrieb gesehen in der ganzen Zeit, in der wir da rumgefahren sind. Generell wenig Gewerbeflächen, die man da so gesehen hat. Also man sieht schon, gerade wenn man selber aus NRW dahin reist, es ist halt infrastrukturell eine ganz andere Situation. Also ich glaube, es gibt schon einfach ein Gefühl, hier kümmert sich keiner. Also das war ja auch so, irgendwie hatte das auch festgestellt, als wir da waren, wenn du jetzt hier Flyer verteilst, in der Innenstadt oder sonst wo, dann ist ja die Reaktion der Leute erstmal weggucken und dran vorbeigehen und nicht vollgelabert werden wollen. Da war die Reaktion schon immer erstmal, die Leute waren völlig überrascht, jemanden aus der Politik überhaupt zu sehen, also eine politische Partei nicht nur irgendwie als etwas, was in Berlin oder Potsdam stattfindet, wahrzunehmen, sondern irgendwie erstmal als Menschen, die einen Flyer in die Hand drücken und hatten auch ein riesiges Mitteilungsbedürfnis so. Also ich würde sagen, dass das zumindest Faktoren sind. Also einfach ein demografisch katastrophaler Zustand, ein infrastrukturell katastrophaler Zustand und halt wenig direkte Anbindung auch an das, was Politik irgendwie ist und an Leute, die Politik halt irgendwie betreiben. So.
Also gerade ein Thema, was wir ja auch aus unserem Kreis kennen, so Thema Busse. Ich sag mal, bei uns fährt wenigstens ein Bus. Öfter mal.
Also.
Alle paar Stunden.
Ja, das will ich jetzt schon einschränken wollen, ne? Das stimmt wieder, aber schon richtig.
Ja, aber tatsächlich, du kommst zur Schule, theoretisch. Nee, aber das ist zum Beispiel, ich glaube, in einem Ort haben wir mal einen Bus durchfahren sehen. Aber man muss sich das auch so vorstellen, das sind, wenn wir jetzt von Dörfern sprechen, wir sprechen nicht von so 2.000, 3.000, Menschen in einem Dorf, sondern wir hatten so eine schöne Liste mit Briefkästen. Ich glaube, der kleinste hatte irgendwie sowas wie 20 Briefkästen, der kleinste Ort. Also es ist schon deutlich kleiner als das, was wir unter Dorf verstehen. Das ist im Prinzip zwei, drei Straßen mit Häusern. Du hast halt auch wirklich sehr wenig Supermärkte, du hast keine, ich sag mal, Restaurants oder sowas, du hast ja viel nichts, sag ich mal.
Ja, aber trotzdem, also ich würde halt immer sagen, also es ist ja die spannende Frage, also das ist ja das, wo man nachdenken muss, woran liegt es, also es ist ja auch die richtige Frage, aber ich glaube, es gibt halt auch nicht die einfache Antwort darauf. Also ich glaube, man kann auch nicht, das wurde ja auch viel gemacht nach den beiden letzten Auswahlen, also irgendwie stumpf jetzt die Prekariatsthese irgendwie aufstellen und sagen, ja, den Leuten geht's halt schlecht, deswegen wählen die halt rechts. Erstmal gibt es überall Leuten, denen es schlecht geht, die wählen aber gar nicht alle rechts und es erklärt ja auch nicht einen Anstieg innerhalb von 5 Jahren auf. Also ja, auf jeden Fall eine sehr relevante Prozentzahl. Also den Leuten ging es ja vor 5 Jahren nicht signifikant besser als jetzt. Und wir sehen ja auch, dass es durchaus eine AfD-Anhängerschaft gibt von Leuten, die irgendwie mittelständisch akademisch geprägt sind und die ist auch nicht unbedingt klein. Also trotzdem würde ich immer sagen, dass irgendwie das soziale Umfeld irgendwie eine Rolle spielt. Und man kann ja auch nicht sagen, es liegt jetzt nur an der Infrastruktur, weil die Infrastruktur war im Zweifel gerade in Brandenburg. Also Brandenburg ist das einzige oder eines der Ausbruchsländer, wo es ja mit der Infrastrukturausbau noch am besten vorangeht. Also die waren im Zweifel vor 10 bis 15 Jahren auch noch schlechter. Und trotzdem wählen jetzt mehr Leute rechts. Also ich glaube, es ist halt zumindest wichtig, dass man sich nicht irgendwie auf eine der Thesen irgendwie ausruht und sagt, jetzt haben wir es rausgefunden, das und das ist es, wenn wir das lösen, dann sind die Probleme irgendwie wieder weg. Oder also ich meine, es gibt ja auch immer noch ganz abstrus irgendwie in linken Kreisen einfach diese Kapitalismus-These, also irgendwie zu sagen, hier, ja, Kapitalismus führt am Ende immer zu Faschismus, deswegen wählen halt irgendwann alle rechts. Also da, auch da haben die Leute ja vor 10, 15 Jahren im Kapitalismus gelebt und nicht in der Zahl rechtsextrem gewählt, wie sie es heute tun. Also ich glaube, es hat mit vielen Aspekten zu tun und man kann es schwer auf so einen Aspekt runterreduzieren, oder ich könnte es zumindest nicht, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also so wollte ich das jetzt auch nicht irgendwie ausdrücken, aber es ist auf jeden Fall. Scheiße, ich habe voll vergessen, was ich sagen wollte. Ja, nee, ist weg. oh Gott, oh Gott.
Das wird eine spannende Folge zum Schneiden.
Ja, sorry, Louis.
Liebe Grüße. Ja, sonst kann ich aber nochmal, weil du ja hier AfD-Hochburg angesprochen hattest, will ich trotzdem nochmal sagen, dass wir waren in einem Dorf, das hieß Groß-Woltersdorf, und das war so eine AfD-Hochburg. Also da haben wir auch irgendwie also müsste ich jetzt nochmal nachschauen, die genaue Zahl, aber nochmal eine signifikant höhere Menge an Leuten AfD gewählt. Und das war schon crazy. Also da hat man auch, also da war wirklich auch so, dass ich kurz, würde ich sagen, so ein kleines Unsicherheitsgefühl hatte, weil man ist halt irgendwie reingefahren. Dann stand da schon hier an der Bushaltestelle Sport im Osten, Zeckenboxen, du bist da irgendwie durchgegangen, hast geflyert, da war so ein Haus, was offensichtlich irgendwie den Freien Sachsen zuzuordnen war. An so Garagentoren waren so Schilder, wo so stand, hier ist irgendwie deutsche Zone und so. Und das alles ja in so einem, also es war auch ein sehr surreales Setting, weil es ja weiterhin so ein 50-Leute-Dorf war. Ja, aber das war auf jeden Fall, also das würde ich so als AfD-Hochburg bezeichnen, oder ist es auch, und das habe ich auch gemerkt, das ändert so ja, die Stimmung einfach, auch im Vergleich zu den anderen Dörfern. Und das ist, glaube ich, was schon auch, also spezifischer im Osten natürlich passiert ist. Also die 90er, also hier die Baseballschlägerjahre, die werden ja von allen so ein bisschen verdrängt. Also es wird ja auch so getan, als wäre es jetzt hier der erste Rechtsruck der Bonner Republik, also ist es ja nicht. Und da auch in den Baseballschlägerjahren gab es ja im Osten wirklich eine rechte Hegemonie. Also da war halt die Jugend rechtsextrem, ist in Springerstiefeln rumgelaufen, hat da Leute verkloppt. Und die Leute leben da ja auch immer noch, die damals davon teil waren. Und die haben halt auch selber wieder Kinder. Also man kennt halt auch, gerade natürlich in unserer Bubble, das Gegenteil. Also diese durchgesetzte linke Hegemonie, gerade in den Universitäten und so, in denen man selber vielleicht auch groß geworden ist, und die, da wird man halt schon eher mit dem Gegenentwurf groß, wenn man jetzt in Groß-Woltersdorf auf die Welt kommt und das erste, was man sieht, irgendwie so eine freie Sachsen-Flagge ist. Das ist ja auch erstmal eine ganz andere Lebenserfahrung, als wir drei jetzt zum Beispiel gemacht haben. Also genau das ist mir noch eingefallen zu Brandenburg.
Ja klar, man wird quasi zu der Person, zu der man, also jetzt natürlich auch nicht vollumfänglich, ne, aber man wird quasi zu der Person, zu der man erzogen wird, ne? Und ist dann natürlich in so einem Dorf, weil so wie du das beschreibst, muss ja da schon ein sehr großer Prozentteil, ein großer Teil des Dorfes schon so eingestellt sein, weil diese Menschen gibt es sicherlich auch in anderen Teilen von Brandenburg oder auch zum Beispiel bei uns in Mündenlöcke, aber die würden ja jetzt nicht unbedingt irgendwie das Logo der Freien Sachsen auf ihr Garagentor malen, allein schon, weil ja Menschen in der Regel nicht wollen, dass sie irgendwie von ihren Nachbarn gehasst werden oder so. Aber wenn du ja ein Dorf hast, wo das so öffentlich gezeigt wird, dann sagt das ja schon sehr viel über die generelle Akzeptanz aus.
Ja, also da fällt mir tatsächlich auch ein gutes Beispiel bei uns aus der Gegend ein, im Kreis Herford, Flotho, wo die sehr bekannte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck wohnt. Mhm. Und da ist ja das ist ja tatsächlich auch ähnlich. Das ist vielleicht nicht das ganze Dorf, aber auf jeden Fall so ein Hofkomplex, wo das ja auch sehr offen irgendwie ausgelebt wird und ausgelebt werden kann. Die dann teilweise auch versucht haben, irgendwelche Bürgerinitiativen zu unterwandern oder so mit ihren rechten Leuten. Das ist ja auch sehr, ich will nicht sagen subtil, aber manchmal benutzen die das ja auch sehr geschickt, dass sie sich für vermeintlich gute Sachen engagieren in irgendwelchen Bürgerinitiativen und da dann sozusagen ihre rechte Propaganda mit einschleusen und sowas. Also das ist ja auch so die Frage nach sowas wie Vereinsleben und so, wie prägen diese Leute zum Beispiel irgendwelche Sportvereine oder auch andere Vereine.
Ja, voll. Also ist schon so. Und ja, also ist ja auch einfach sehr strategisch. Ne? Also gerade im Osten wird ja wirklich arbeiten, ja. Also es gibt ja auch so diesen Hinzug in den Osten. Ich habe letztens noch mal eine Doku gesehen, da ging es um Zwickau und da hat so das Umfeld, die identitären Bewegungen quasi aktiv versucht, sich zu vernetzen und zu sagen, ja, hier, wenn ihr Neonazi seid, kommt doch mal jetzt alle nach Zwickau und zieht hier hin, siedelt euch hier an für die nächste Kommunalwahl. Also das sind ja auch einfach Effekte, die wir sehen. Dieser Dortmunder Nazi-Kiez ist ja, da sind ja auch viele in den Osten, glaube ich, gezogen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also es ist natürlich auch was also organisiert passiert, ne? Weil man natürlich auch weiß, in dieser brandenburgischen Provinz, wenn ich da mein Freien Sachsen-Haus aufmache, stören mich dabei halt weniger Leute, als wenn ich es jetzt mitten selbst in Paderborn machen würde oder mitten in Bielefeld machen würde. Also ich meine, in Bielefeld hat man ja gesehen, da hat er nochmal hier versucht, dieses Burschenschaftshaus aufzumachen. Schon das hat ja nur so mittel geschafft. Da wäre so ein Freien Sachsenhaus sicherlich auch nicht so ungestört möglich. Also es ist natürlich so ein Zusammenspiel auch, ne? Also sie erkennen, es geht da besonders gut und nutzen es dann halt auch organisiert und strukturiert irgendwie für sich aus, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn du jetzt gerade auch nochmal Bielefeld oder so ansprichst, das ist ja auch, glaube ich, eine Frage von Großstädten. Also wenn man sich irgendwie Dresden oder so anschaut, dass man da vielleicht tendenziell als Antifaschistin nochmal einen größeren Rückhalt hat als zum Beispiel auf dem sächsischen Land oder so. Steile These, weil natürlich auch in Dresden Gewalt gegen WahlkämpferInnen irgendwie passiert. Aber dass vielleicht noch mal mehr Leute einfach da sind, die da gegenhalten können, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und also die Leute ziehen ja tatsächlich einfach weg. Also wenn du jetzt da in dem Wahlkreis groß geworden bist und sagst, da kann ich jetzt hier nichts mit anfangen, dann ziehst du halt im Zweifel weg, so im besten Fall für Brandenburg halt in die Großstadt, irgendwie noch nach Berlin oder so, oder halt auch irgendwo anders in den Westen oder so. Ne? Also das passiert ja natürlich auch, dass du diesen Wechsel von Leuten, die potenziell dagegen halten könnten, hast, den du halt auch an anderen Orten nicht hast, der es auch einfach einfacher macht, da so eine rechte Hegemonie irgendwie aufzubauen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig, dass wir so ein bisschen unsere westdeutsche Perspektive irgendwie reflektieren. Also es fing ja letztes Jahr so ein bisschen auch auf dem Buko, aber auch schon irgendwie davor an, dass klar war, okay, es sind jetzt Landtagswahlen in den Ostbundesländern und irgendwie brauchen die Verbände Unterstützung. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass große Reden geschwungen wurden, der Osten ruft und wir kommen und helfen. Und ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, okay, was folgt da jetzt? Kommen da wirklich Leute? Helfen da wirklich Leute? Und ich muss sagen, es hat tatsächlich aus meiner Perspektive ganz gut funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht, dass da wirklich so viele Leute aktiv werden, weil ich manchmal auch so ein bisschen Leute so einschätze, dass ich denke, okay, die reden jetzt hier viel, aber was tun sie jetzt wirklich? Ja.
Ja, war auch mein Eindruck. Also ich glaube, dass diese Außenunterstützung wirklich ganz gut geklappt hat. Es gab auch diese größere Tour des Bundesvorstandes. Ich glaube, Hinterlandtour hieß das. Das fand ich jetzt von dem, was ich gesehen hatte, auch erstmal ein überzeugendes Konzept. Ich habe von vielen auch mitgekriegt, dass wir irgendwie in ostdeutsche Bundesländer gefahren sind und da Wahlkampfunterstützung gemacht haben. Ja, also das ist, glaube ich, schon was, was irgendwie angekündigt und auch umgesetzt wurde. Aber natürlich bringt auch das alles irgendwie nichts. Und da lehne ich mich jetzt irgendwann zu weit aus dem Fenster, weil ich mich einfach nicht so gut damit auskenne, aber das sagt ja auch schon was aus. Also man muss ja auch schauen, was für Ost-West-Gefälle haben wir noch irgendwie in Gehälter und anderen Strukturen. Wo kommt das irgendwie her? Wie bekämpft man das? Weil sonst, wenn die NRW-Users immer nur zu Landtagswahlen im Osten sich mit dem Osten auseinandersetzen, ist damit, glaube ich, auch noch nicht so viel gewonnen. Also das würde ich, glaube ich, auch immer noch so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es halt immer ein bisschen interessant, wenn, wie du gesagt hast, man hat irgendwie eine Wahl, man hat die Panik, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da könnte die AfD irgendwie stärkste Kraft werden oder ist es ja teilweise auch geworden. Da müssen wir irgendwie was tun, aber das Ganze halt auch aus so einer, ich sag mal, westdeutschen Retterperspektive irgendwie.
Ja, voll.
Also nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt dahin, weil der Osten schafft es nicht alleine oder so, oder, ne, also dass halt, dass man diese Narrative irgendwie auch so ein bisschen reflektiert, also, ja. Keine Ahnung. Es ist halt auch so ein bisschen eine Frage, glaube ich, auch des Finanziellen. Das ist ja auch viel weniger Parteistruktur und viel weniger Mitglieder alleine gibt, viel weniger Geld, das man irgendwie in den Wahlkampf stecken kann. Und ja.
Ja. Ja, und also gerade in Brandenburg würde ich auch sagen, ist ja auch erstmal eine Flächenfrage. Also
auf jeden Fall.
Also, wenn mein Wahlkreis so aussehen würde, also irgendwie 300 Dörfer da mit jeweils 5 Kilometer Abstand, also da würde ich ja auch die NRWs fragen, ob ich mal mehr vorbeikommen könnte, weil das würden wir mit den Newsport aber auch nicht mehr packen. Wir haben halt den Vorteil, dass hier irgendwie die Bevölkerungsdichte also 10-mal so hoch oder sowas ist. Wir haben das einmal nachgeguckt auf der Infahrt. Also es macht es ja auch einfach logistisch deutlich einfacher, Wahlkampf zu betreiben. Und ich habe größten Respekt vor jedem ostdeutschen User, der sich da engagiert, weil es ist mit einer ganz anderen Gefahr verbunden, ist mit einer viel schlechteren Struktur verbunden. Was du schon meintest. Also ich glaube, es darf halt nicht paternalisierend sein, sondern es muss halt irgendwie so sein, dass man sagt, man geht jetzt aus Respekt vor der Leistung von denen dahin und versucht, die Leistung noch mittragen zu können und irgendwie nicht aus einer anderen Perspektive, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, ich sag mal, wir können uns das auch in Minden-Lübbecke leisten, dass wir nicht in jedes kleine Dorf gehen, was vielleicht auch schlecht ist, aber wir schauen dann trotzdem, okay, wo sind die Einkaufszonen, wo kann man sich hinstellen, irgendwo vor einen Supermarkt oder so, aber das ist da ja im Prinzip nicht möglich, wenn es nicht so irgendwie feste Orte gibt, wo sich die Leute treffen, sondern wo man wirklich zu jeder Haustür einzeln hingehen muss im Prinzip. Aber auch wichtig, dass es überhaupt gemacht wird von Annemarie. Also sehr cool, dass sie da auch so den Fokus drauf gelegt hat. Ich möchte jede Haustür sehen und in jeden Briefkasten was reinschmeißen. Weil das ist eine Strategie, was sie uns ja auch gesagt hat, was viele PolitikerInnen vorher nicht gemacht haben in dem Wahlkreis. Und das ist, birgt natürlich auch irgendwie so eine Chance, dass man da halt neue Leute irgendwie generieren könnte, die halt sonst überhaupt keine Post von irgendwelchen Parteien oder so bekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Habt ihr noch etwas zum Thema Brandenburg? Sonst gibt es, glaube ich, noch ein Thema, das jetzt ganz brandaktuell ist.
Oha.
Also ich hätte nichts mehr.
Okay. Ich glaube, die Nachricht kam mal irgendwie vorgestern oder so. Und auch sehr spannend für uns als SPD, nämlich Kanzlerkandidat Friedrich Merz.
Ach du Scheiße.
Ja, ich dachte, das ist nochmal schon ein schönes Thema zum Schluss. So.
Nochmal ein Appa hier zum Schluss, ja. Ja, Viola, was sagst du?
Boah. ich muss mal kurz, es klingelt gerade ganz wild. Mal kurz weg.
Okay.
Ja, was sagst du denn?
Sollen wir schon mal anfangen, meinst du?
Ja, dann muss ich ja entscheiden, ob das reinschaltet.
Okay. ja, also erstmal bin ich natürlich nicht so überrascht. Ich bin vielleicht darüber überrascht, dass das jetzt doch so smooth ging. Also das war ja im Prinzip, Wüst hat gesagt, ich mache das jetzt nicht, war jetzt auch nur so halb zur Debatte, dass er es macht, aber das hat er gesagt. Und dann hieß es ja noch am Abend, wenn ich das in der Tagesschau noch richtig rekapituliere, dass Markus Söder, also die CSU, erstmal irritiert war. Und dann gab es ja schon am nächsten Morgen da irgendwie die Pressekonferenz. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das alles schön entspannt bei denen da wird, weil wenn man sich die Pressekonferenz ganz genau anhört, dann moderiert Markus Söder an und er sagt, die K-Frage ist entschieden, der Friedrich Merz macht das. Und er, Markus Söder, ist fein damit. Ich finde, das ist eine sehr subtile Art zu sagen, dass er das nicht geil findet. Und von daher wird das, glaube ich, die nächsten Wochen tatsächlich noch spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nochmal so zerlegen wie bei Armin Laschet. Aber so ein, zwei Buschfeuer wird es bestimmt noch geben.
Also das erinnert mich so ein bisschen an das Meme von dem Hund in dem brennenden Haus, so einem Feind.
Ja, das stimmt.
Ja, stimmt aber. Also ganz gute Beobachtung. Die Formulierung hat mich auch so ein bisschen irritiert. Ich bin fein damit. Aber gut, und es gab ja auch zum Beispiel jetzt danach, also Merz hat ja schon irgendwo, glaube ich, gesagt, hier mit den Grünen, das geht aber gar nicht und so weiter und so fort. Und Günther und Merz standen auch irgendwo und wurden interviewt und haben dann nochmal gesagt, ja, wir stehen hier für erfolgreiche schwarz-grüne Koalitionen und zeigt ja, dass es mit den Grünen auch geht und so. Also es gibt ja, glaube ich, schon weiterhin Uneinigkeiten. Es ist für die CDU natürlich irgendwie gut, dass wir es früh geklärt gekriegt haben. War ja auch was der SPD sehr geholfen hat das letzte Mal. Ja, und an sich sind es ja alles, also an sich müssten sie auch alle clever genug sein, um diese Buschfeuer nicht groß genug zu lassen, werden zu lassen.
Naja, ja, das ist ja die Frage. Weil ich habe ja gerade mal das beendet, was ich gesagt habe, und dann habe ich darüber nochmal nachgedacht. Weil was passiert, wenn Friedrich Merz Kanzler wird, jetzt aus Perspektive von Wüst und Söder? Wenn Merz Kanzler wird, dann wird Markus Söder wahrscheinlich nicht mehr Kanzler, aber offensichtlich will er Kanzler werden. Bei Wüst hat er sicherlich noch ein bisschen mehr Zeit. Also so 8 Jahre kann man sich ja noch vorstellen.
Biologisch.
Ja, so wollte ich jetzt nicht ausdrücken, aber genau. Also der hat ja noch mehr Zeit, aber trotzdem haben wir da ja zwei Aspiranten. Und für die ist natürlich die einfachere Option, Kanzlerkandidat Merz, der jetzt auch wirklich nicht sehr beliebt ist, einmal scheitern zu lassen und es dann im nächsten Anlauf zu probieren. Ja, wie gesagt, ich glaube trotzdem nicht, dass es so heftig wird wie bei Armin Laschet, aber es könnte vielleicht doch wirklich spannend werden.
Jedes Mal, wenn jemand Armin Laschet sagt, habe ich dieses Armin Laschet wird Kanzler im Ohr.
Ja, auf jeden Fall. Das war auch Prime-Wahlkampf. Der wurde also dieses Armin Laschet wird Kanzler-Video und Armin Laschet mit den Kindern. Ich finde immer noch die Szene mit dem Rauchen ist ungesund und dann sagt er, ja, ich rauche ja nicht auf Lunge. Dafür ich krass. Also, das war einer meiner Top 5 Momente im letzten Wahlkampf auf jeden Fall.
Ja, also es ist halt schwierig, so die Frage, mit wem möchte die CDU eigentlich koalieren? Weil das ist ja genau das, was ihr ja eben auch schon gesagt habt, mit den Grünen haben die auch relativ, also Merz fährt ja so eine sehr anti-grüne Haltung im Moment und sagt, die Grünen sind ihr Hauptgegner und die sind an allem schuld. Und alles Mögliche. Gleichzeitig haben wir die ganzen Koalitionen in NRW ja auch zwischen CDU und den Grünen. Und ich frage mich halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie mit in Thüringen mit der Linken und dem BSW und so. Wo zieht eigentlich die CDU ihre Grenzen? Also wie wollen die, wie stellen sie sich vor, wirklich noch sinnvolle Koalitionen zu bilden, die auch halt rechnerisch eine Mehrheit haben. Ich meine, was man halt im Moment sieht, so thematisch würde ja theoretisch die FDP passen, aber als ob die noch mal im nächsten Bundestag drin sind. Irgendwie sehe ich da halt nichts, wie man da sinnvoll, wie die CDU sinnvoll irgendwelche Koalitionen noch bilden möchte, wenn die alles ausschließt im Prinzip.
Ich finde Juso-Core an dieser Stelle, dass sie die GroKo einfach überhaupt nicht erwähnen darf.
Da wäre ich auch. Also GroKo mit Merz, das ist wirklich mein Albtraum. Da bin ich aber weg.
Aber also ich denke schon, dass das die Regierungsaktion ist, wo sie momentan am meisten hinschielen. Also da muss man auch sagen, für die thematischen Nähe hat die SPD ja auch genug getan in den letzten Wochen. Und das hat uns, also hat die SPD ja noch nie abgehalten. Also ich glaube, man kann für die SPD und für die Jusos kann man nur hoffen, dass sich die Umfragewerte nicht in Wahlergebnisse umwandeln, weil sonst wird es bestimmt keine schöne Zeit danach.
Auf jeden Fall. Also, wir träumen irgendwie von so Ergebnissen, wo man wie 2013 rot-rot-grüne Koalition noch hätte machen können und so. Also, ich weiß gar nicht, was da überhaupt noch. Also, jetzt aus CDU-Sicht schwierig, aus SPD-Sicht einfach nur noch schlimm. Alles irgendwie. Also, nochmal ein Kanzler Scholz wäre irgendwie schlimm, Kanzler Merz wäre viel schlimmer. Koalition, Ampel ist im Moment schwierig, obwohl besser als GroKo. Aber, also, ich weiß nicht. Alles nur noch deprimierend.
Ja, also mit Blick auf die Bundespolitik würde ich das auch sagen. Aber also zu Merz zurück würde ich halt sagen, es ist für die Union erstmal gut, dass sie sich da früh drauf geeinigt haben. Ich würde auch aus einer so einer Außensicht würde ich auch immer verstehen, wie es irgendwie zu der Entscheidung gekommen ist. Ich glaube, er tut für sie, gerade für die CDU-Basis, tut er, glaube ich, das, was er tun soll in großen Teilen. Aber er ist natürlich, also was ich immer gesagt hätte und auch weiterhin sagen würde, darauf bin ich halt sehr gespannt. Ich habe halt das Gefühl, dass er teilweise zu impulsiv ist, weil er hat ja schon in Situationen, wo er überhaupt nicht unter Druck war, hat er diese Paschas-Aussage gemacht, er hat diese Zahnarzt-Aussage gemacht und das sind ja so also zwei Aussagen, die mir auch immer noch nachhängen und wo ja gerade diese große Gruppe der RentnerInnen, die halt ein Jahr CDU, ein Jahr SPD wählen, wo die ja immer also wo die ja völlig aufschrecken und sagen, jetzt dann mach ich's doch wieder bei der SPD. Von daher, da bin ich halt gespannt drauf, wie Merz in so einem Kanzlerduell zum Beispiel oder Kanzlerkandidatinnenduell zum Beispiel ist und generell in dieser Phase, wo ja der mediale Druck einfach absurd hoch ist. Also da hätte ich als CDU-Mitglied, glaube ich, noch die meisten Bedenken. Aber uns kann es natürlich eigentlich recht sein, gerade den Jusos. Also in Merz haben sie uns natürlich wirklich eine, also es ist ja eine Figur, an der man sich gut abarbeiten kann. Das wäre zum Beispiel was, was bei Hendrik Wüst schwieriger geworden wäre. Sich darauf so festzubeißen, denn Merz kann sich auch erstmal ein großes Lager in der Gesellschaft darauf einigen, der ist irgendwie unsympathisch, hat keine Regierungserfahrung, macht seit 100 Jahren Politik und war zwischendurch irgendwie Aufsichtsratschef. Also da gibt es ja genug, was man als Jugendlicher auf jeden Fall ansprechen kann.
Ja, wir reden nicht über seine Einstellung zu Frauen und so.
Ja.
Genau. Also ich denke, da kann man halt viel irgendwie angreifen. Die Frage ist, ob wir dann halt eine sinnvolle Alternative haben mit Olaf.
Ja, das ist wurscht.
Ja, irgendwie oft sagt man ja, man hat irgendwie sowas wie Amtsbonus oder so, wenn man schon, also wenn man nochmal antritt. Aber ich glaube, bei Olaf ist es eher negativ. Vielleicht.
Naja, das ist eine spannende Frage. Das würde ich, glaube ich, so gar nicht mal sagen. Weil, also, ich weiß nicht, ob die Grünen Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidaten aufstellen werden. Werden sie wahrscheinlich machen. Ist das realistisch? Eher weniger. Sondern hast du letztendlich die Frage, Friedrich Merz oder Olaf Scholz. Und ich glaube, wenn es konkret an diese Frage geht, dass sich dann vielleicht doch noch ein paar Leute dementsprechend für Olaf Scholz entscheiden könnten. Aber was der SPD gelingen muss, ist die Scheiße, die in der Ampelkoalition entstanden ist, vor die FDP-Parteizentrale zu kippen. Also sind wir mal ehrlich, hätten wir die Schuldenbremse, ich weiß, Friedrich Merz hat auch blockiert, aber hätten wir die abgeschafft oder reformiert oder so, dann hätte die Ampelregierung auch wirklich ganz anders performt. Und wenn das der SPD irgendwie das gelingt, kommunikativ so darzustellen, dass Olaf Scholz so der war, der zwei oder drei zackende Kinder moderieren musste und das eigentlich recht ruhig gemacht hat, dann könnte ich, glaube ich, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch klappt. Aber das ist halt so eine Strategie, die jetzt echt schon auf bestimmte Voraussetzungen gebunden ist. Und da hätte man natürlich mit einer vorherigen guten Regierungsführung bessere Ausgangslagen gehabt. Was man so hört aus dem Willy Brandt-Haus oder so, oder von Spitzenpolitikern der SPD, die sind ja, ich will jetzt nicht sagen euphorisch, aber schon sehr überzeugt von der Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz und dass ihnen das helfen wird. Vielleicht auch, weil sie hoffen, dass das so ein Einigungsprozess wieder also an der SPD-Basis anstößt. Weil wir hatten das ja in unserem Zeitungsartikel zu der Presseanfrage, die wir jetzt ganz am Anfang des Podcasts hatten. Und da haben wir schon eine ziemlich offensive Wortwahl genommen. Und ich glaube, die SPD hofft, dass das die Partei wieder einzieht und Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Ob das jetzt bei uns Jusos, die ja letztendlich den Wahlkampf trägt, ob das so funktionieren wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht ohne ein gutes Wahlprogramm. Und ob das so kommen wird, da habe ich meine Zweifel dran.
Ja, das ist halt die Frage, ob man sich dann nicht am Ende trotzdem dabei erwischt, wieder Wahlkampf für Olaf zu machen, weil man eben so eine schlechte Alternative hat. Also, weil es uns nicht egal ist, dass dann am Ende, wenn wir keinen Wahlkampf machen, Friedrich Merz halt einfach gewinnt. Es ist ja so, wenn Olaf nicht gewinnt, gewinnt halt wer anders so. Und
Ja.
das damit ist uns halt irgendwie auch nicht geholfen.
Und vor allen Dingen, also die Linke, die ist ja, ich will jetzt nicht sagen tot, aber tot.
Eingeschläfert.
Ja, im Koma. Vielleicht kommt da noch mal was, ich glaube es nicht. Und das heißt, diese eine linke Option, die ist jetzt weggebrochen. Und man hat jetzt noch die SPD und die Grünen. Und ich finde, das ist auch so eine Frage von der Persönlichkeit oder von der, ja, wie man einfach ist. Auf welchen Umständen man vielleicht groß geworden ist oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Grünen holen mich so rhetorisch, so programmmäßig halt so gar nicht ab. Es war für mich nie eine Frage, ob ich jetzt in die Grüne, ob ich jetzt bei den Grünen beitrete. Es war SPD oder halt Linke, ne? Und von daher, was du gesagt hast, könnte sein, dass wir uns dann vielleicht auch alle dabei erwischen, dann doch wieder Wahlkampf für Olaf Scholz zu machen. Eben weil es halt keine
Ja,
Alternativen mehr gibt.
könnte auf jeden Fall sein. Und ich glaube halt, also was Scholz natürlich auszeichnet, ist halt, dass er genau, also das, was ich so bei Merz als Problem sehen würde, das hat halt nicht. Also er ist halt super uninteressant, aber er ist auch konstant uninteressant. Also ich glaube, das Schlimmste, was er hatte, war dieses, wo ihn mal so ein Journalist irgendwie gefragt hat, könnten Sie uns sagen, wie das und das ist? Und dann hat er so, ja, könnte ich, und gelacht. Aber selbst das ist ja noch, kann man auch lustig finden. Das fand noch so ein paar Leute so ein bisschen respektlos gegenüber dem Journalisten. Und ansonsten ist er ja wirklich, also halt einfach niemand, der impulsiv irgendwas macht, sondern der sehr plan vorgeht. Aber So, am Ende, ich war nie ein Olaf Scholz-Fan und ich werde halt auch kein Olaf Scholz-Fan mehr werden. Und es wird dann alles sehr, sehr schwierig werden in der Bundespolitik. Gerade weil ich finde es auch, ich finde es ja absurd, weil ich habe ganz viele Users gesehen, die haben so Share-Picks geteilt, so von irgendwie so März schlimmsten Momenten. Und dann ist das auch so in den 90ern angefangen. Und da war das irgendwie, ich glaube, er hat mal gegen die Vergewaltigung in der Ehe gestimmt.
Ja.
Und dann nochmal so drei, vier andere Sachen. Und dann irgendwie diese aktuellen Sachen mit Faschos und Zahnärzten. Und wenn man mal ehrlich ist und die Parteibrille ablegt, also so ein Share-Pick könntest du vielleicht ein bisschen weniger hart, aber auch noch sehr gut über Olaf Scholz machen. Also er hat diese Brechmitteleinsätze in Hamburg gehabt, er hat
Ja.
die Warburg-Bank-Geschichte gehabt, er hat wir schieben jetzt endlich im großen Stil abgehabt und er hat eine schlimme Entscheidung, wie gesagt, die hast mitgetragen und jetzt hier diese Grenzkontrollen-Geschichten. Also da habe ich ja auch, wenn ich das will, schnell ein schönes Sharepick zusammen. Also da wird ja auch eine Kluft aufgemacht zwischen dem Friedrich Merz und Olaf Scholz, die glaube ich so riesig, wie wir Jusos die gerne hätten, auch einfach nicht ist.
Also ich finde das sowieso sehr interessant, gerade diese ganzen Finanzskandale und so, da gab es ja mehrere, glaube ich. Ich bin da auch voll raus, ich check das alles nicht. Aber da hat ja Böhmermann zum Beispiel auch eine Sendung drüber gemacht und so, aber die haben kein, ja, Echo oder so. Da passiert nicht wirklich was. Also es wissen irgendwie Leute, aber so richtig, dass das jetzt irgendwie einen negativen Effekt auf ihn hätte, habe ich irgendwie nicht das, so, das Gefühl so. Und da frage ich mich, checken die Leute wie ich das einfach nicht? Ich meine, eigentlich ist es ja auch gut, aber vielleicht regen sich Leute auch über so Zitate wie die Paschas oder die Zahnärzte oder so mehr auf, als wenn das so komplexe Sachen sind, die man eh nicht versteht.
Ja, denke ich schon, dass damit viel zu tun hat. Und ich merke es ja auch an mir selber. Also ich weiß das auch und zumindest diese Cum-Ex-Geschichte, da hatte ich zumindest mal ein Seminar an der Uni drüber, was das ein bisschen geholfen hat, das nachzuvollziehen, was da passiert ist. Aber also das emotionalisiert mich ja nicht so richtig. Also wenn ich ja hier irgendwie Schweinerei und hätte man irgendwie anders machen müssen, aber selbst wenn ich es verstanden habe, emotionalisiert mich es mich halt nicht, während natürlich irgendwie gegen die Vergewaltigung in der Ehe stimmen oder zu sagen, das sind alles kleine Paschas, das sind ja Sachen, die lese ich, die sehe ich, das löst ja direkt eine Emotion in mir aus. Ja, und da ist Scholz vielleicht mal ein Vorteil, dass er selten Emotionen in Leuten auslöst.
Ja, also irgendwie sehr, sehr interessant, da so drüber nachzudenken. Gerade so im Vergleich, die beiden Leute, Merz und Scholz.
Ja, El Hotzo hat so ein Meme gemacht, wo er die beiden, das Bild von den beiden dann hatte und dann gesagt hat, das wird das Kanzlerduell mit der niedrigsten Aura jemals. Und da würde ich
Ja.
sagen, da sind ja erstmal Fakten. Also, so, Olaf Scholz gegen Friedrich Merz, 90 Minuten. Das wird auf jeden Fall crazy.
Irgendwie muss ich da so an Bernd das Brot oder so denken. Also so, ne, diese Sache mit der Raufasertapete, irgendwie zwei alte weiße Männer, die halt irgendwie dann diskutieren, juckt auch irgendwie nicht.
Ja, nee, würde ich auch sagen. Aber man wird es alles sehen. Man kann es jetzt natürlich auch ein bisschen schlecht vorhersagen, wie es wird.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben noch ein Jahr, hoffentlich. ja, dann würde ich sagen, wir haben richtig viel diskutiert auf jeden Fall und es ist, wie ich schon angekündigt habe, eine sehr besondere Folge, weil wir leider jemanden verabschieden müssen und zwar Matthias. Matthias wird uns leider verlassen in diesem Podcast. Wir machen dann ab der nächsten Folge mit Alisa weiter, also Alisa und ich werden das moderieren. Alisa kennt ihr ja auch schon aus den ersten Folgen. Und sie ist meine Co-Vorsitzende in Minden-Lübbecke. Und dann quatschen wir so ein bisschen. Aber bevor das so ist, möchte ich noch mal gerne mit Matthias ein bisschen quatschen. Und zwar wollte ich dich mal fragen, wir haben ja jetzt einige Folgen aufgenommen. Was sind so deine Lieblingsmomente, deine lustigsten Momente, deine Highlights aus dem Podcast?
Also ich würde sagen, die Highlights sind tatsächlich immer die Sachen, die wahrscheinlich die ZuhörerInnen nicht mitbekommen. Also irgendwie jede Anmoderation ist ein halbes Chaos, auch bei dieser Folge. Und dann bin ich immer so überrascht, was ich jetzt sagen soll und sagen muss. Und dann sage ich meistens nur mal meinen Namen und dann übernimmt Vio da wieder. Oder auch die schönen Situationen, wenn ich dann zu Hause saß und das Internet einfach gefühlt alle 5 Minuten weggerissen ist. Also das bekommen die Leute ja nicht mit, aber das sind irgendwie die unerwarteten Sachen, die es dann doch von unserer Seite aus ganz lustig machen.
Hast du sowas wie eine Lieblingsfolge oder so?
Tatsächlich habe ich das vorhin mal angeschaut, was wir so in den letzten Monaten ja tatsächlich schon gemacht haben. Und ich war tatsächlich überrascht, wie viele Folgen das geworden sind. 7 oder 8 oder so. Das heißt auch 7 oder 8 Monate im Prinzip. Und ich würde tatsächlich leider sagen, dass meine Lieblingsfolgen die jüngsten sind. Also einmal die zu USA und auch zum BSW. Weil ich glaube, da sind wir so langsam reingekommen in das Podcast-Geschäft und wir auch wirklich interessante Diskussionen hatten. Und von daher, ja, die 2.
Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Da haben wir ein bisschen freier geredet, nicht so verkrampft. Aber ja, genau. Das ist total schade, dass wir das jetzt so beenden quasi. Aber wir hoffen natürlich, dass wir dich vielleicht mal wieder sehen und hören und respektieren auf jeden Fall deine Entscheidung. Und genau. Wenn ihr. Nee, scheiße.
Wolltest du jetzt abmoderieren?
Ich wollte abmoderieren, aber ich wollte eigentlich.
Ja, dann, genau. Also ich kann auch noch gerade einen Satz sagen. Mir tut das natürlich auch sehr leid, dass das jetzt quasi so endet, aber das war jetzt die Entscheidung, die ich getroffen habe, aus persönlichen Gründen. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass das Alisa und dann natürlich gemeinsam mit Viola ganz wunderbar machen werden. Und vielleicht bin ich ja irgendwann mal als Gast wieder dabei. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hat es mir auch immer sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Ich hoffe, den HörerInnen hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns, das immer aufzunehmen und einfach zu quatschen. Dann wollte ich mich auf jeden Fall nochmal sehr doll bei Jonas bedanken. Vielen Dank, dass du heute da warst und dass wir so schön diskutieren konnten.
Ja, danke euch nochmal wirklich für die Einladung. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Und ich finde es auch generell cool, dass ihr das einfach so als Konzept habt, diesen Podcast, den jetzt auch wirklich schon lange durchzieht. Also hatte Matthias ja gerade auch nochmal gesagt. Also vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Genau, und dann auf jeden Fall ein großes Dankeschön an Luis, der immer unsere Folgen schneidet und uns auch anderweitig technisch unterstützt. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Anregungen oder uns irgendwas mitteilen wollt, Themenwünsche aller Art, könnt ihr uns auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal erreichen. Das war das nochmal, jusos.minden-lübbecke, Lübbecke mit UE. Ich hoffe, das war jetzt richtig.
Ich checke.
War richtig.
Sekunde, du musst noch überbrücken. Unterstrich, nicht Minus. Wusste ich's doch.
Scheiße. Willst du noch mal sagen? Du kannst auch, mach mal die Abmod.
Ich weiß gar nicht, was du immer gesagt hast, aber ich kann zumindest sagen, dass der Instagram-Account jusos.minden-lübbecke und Lübbecke mit UE ist.
Ja, dann würde ich sagen, hat Matthias noch mal das Schlusswort.
Ach so. Darauf bin ich jetzt nicht eingestellt. Glück auf.